So, ich habe euch heute wieder einen voraufgenommenen Beitrag mitgebracht. Und zwar habe ich wieder einen Gast. Ich habe wieder den Marc Weiner zu Gast, den ihr ja schon aus ein paar vorangegangenen Folgen kennt. Und zwar möchte ich mich jetzt gleich mit dem Marc darüber unterhalten, wie eigentlich die Evidenz hinter dem uns allen ja hoffentlich bekannten 10 für 10 ist. Und genau, wo das so herkommt und ja, warum das eigentlich überhaupt funktioniert. Dazu muss ich sagen, dass das 10 für 10 eines meiner absoluten Lieblings-CRM-Tools ist. Ich finde, also sowohl für mich selber als auch für das Team, dass das einfach wahnsinnig viel bringt, gerade wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich den Faden verliere, so wenn der Schockraum wieder mal super chaotisch ist und dann kommt der Oberarzt noch rein und möchte irgendwie eine Übergabe haben, dann merke ich immer, dass mir das auch total hilft dabei, mich zu sortieren. Genau, deswegen fand ich das sehr, sehr cool, als Marc angeboten hat, dass wir da gemeinsam einen Beitrag drüber machen könnten. Schön, dass du da bist, Marc.
Ja, danke schön. Danke. Schön, dass ihr mich wieder zu Gast habt. Ich bin gerne bei euch.
Ja, cool. Magst du vielleicht einfach anfangen und einmal erzählen, wer das überhaupt, also wo das überhaupt herkommt, das mit dem 10 für 10 und vielleicht auch, wer das ursprünglich mal publiziert hat, weil das ist ja inzwischen so weit verbreitet, dass, glaube ich, die wenigsten Leute überhaupt wissen, wo das seinen Ursprung hat.
Ja, gerne, gerne. Und zwar, wo kommt das her? Das ist 2008 in einem Special Human Factors Issue vom BJA publiziert worden. Und zwar zusammen von Markus Rall, den wahrscheinlich viele von Simulationen kennen oder schon mal gehört haben, aber auch zusammen mit Rhonda Flynn, die eine Psychologin ist an der University of Aberdeen. Und wir packen das dann nachher alles in die Shownotes. Und die waren eben sehr erfahren, was Simulationen angeht und hatten zusammen bestimmt über 1000 Debriefings gemacht und Videos analysiert und angeschaut und gemerkt, dass Teams gerne am Anfang den starken Drang zu handeln haben. Wir müssen jetzt, ist ja Notfall, wir müssen jetzt irgendwas tun und dann anfangen, was zu machen. Und dann aber vielleicht Fixierungsfehler aufgesessen sind und in die falsche Richtung losgelaufen sind. Und dann nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde gemerkt haben, oh Mist, das war's ja gar nicht. Das war gar nicht das, was wir eigentlich gedacht haben, aber jetzt haben wir eine Viertelstunde verschenkt, weil wir in eine Richtung losgelaufen sind. Und die haben damals die Idee des 10 für 10 postuliert und haben gesagt, wenn man 10 Sekunden nimmt für die nächsten 10 Minuten. Warum 10 Sekunden für 10 Minuten? Weil das einfach catchy ist. Also es gibt keine Evidenz dahinter, dass das 10 Sekunden sein müssen.
Das sind sowieso auch selten 10 Sekunden, genau, oder?
Das ist richtig. Aber der Punkt ist, dass viele halt auch sagen, wir haben die Zeit nicht. Und dann kann man sagen, aber 10 Sekunden habt ihr immer. Ja. Warum? Weil in 10 Sekunden erstickt niemand, in 10 Sekunden verblutet niemand und in 10 Sekunden, wenn jemand flimmert, machen die 10 Sekunden auch keinen Unterschied. Minute macht einen Unterschied, das wissen wir, aber 10 Sekunden eben nicht. Das heißt, in jeder Situation haben wir diese 10 Sekunden und das können auch 8 oder 15 sein, die wir dann halt dafür brauchen. Und wenn es nicht so super, super dringend ist, dann hat man dann auch ein bisschen mehr als 10 Sekunden. Und das hört sich halt sehr schön an. 10 für 10, das kann man sich so gut merken. Und deshalb bleibt das halt gerne in den Köpfen drin. Und die Idee dahinter ist, ein Stück zurückzutreten und sich zu überlegen, okay, gut, was ist die Situation? Und idealerweise dann auch ein Vordeck zu machen. Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, was das ist und wie man das macht. Und die haben das postuliert, dass man in einer unübersichtlichen Situation oder wenn jemand dazukommt, ein 10 für 10 machen soll, einmal die Fakten zusammenfassen, zu sagen, was sind unsere Optionen, was sind die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, was sind das, was ich empfehlen würde. Dann gibt es eine Entscheidung und die Aufgaben werden verteilt und dann wird gemacht und dann wird nochmal geschaut, hat das jetzt auch geholfen. Und jeder, der das mal erlebt hat, wird, wenn jemand ein 10 für 10 macht, wird überrascht sein, was da plötzlich alles sozusagen auftaucht an Dingen, die einem selber in dem Moment nicht bewusst waren.
Ja,
zum
voll.
Beispiel, ja, dass 3 verschiedene Patienten gleichzeitig behandelt werden, weil 3 Gruppen oder 3 Menschen eine völlig verschiedene Vorstellung davon haben, was der Patient jetzt eigentlich hat. Und durch so ein 10 für 10 ein gemeinsames mentales Modell geschaffen wird für, das ist jetzt der Patient mit Anaphylaxis oder mit Aortenruptur und nicht mit einem Herzinfarkt oder einem Bronchospasmus.
Ich finde, es hilft einem ja selber auch total, dass man, wenn man das verbalisiert, dass einem dann halt nochmal klar wird, was ist eigentlich mein mentales Modell? Weil ehrlich gesagt, gerade wenn es sehr chaotisch ist, bin ich mir manchmal so im Eifer des Gefechts oder gerade wenn man irgendwie mit irgendeiner manuellen Tätigkeit, keine Ahnung, ZVK-ligen Intubieren, irgendwas beschäftigt ist, dann ist mir manchmal ehrlich gesagt selber das gar nicht so klar. Und wenn man das dann mal laut ausspricht, dann wird einem, finde ich, vieles einfach viel, viel klarer nochmal.
Ja, also es dient dazu, sich selbst was klar zu machen. Es dient dazu, alle des Teams auf dieselbe Seite im Buch zu holen, beziehungsweise dasselbe mentale Modell zu haben. Du sprichst was Wichtiges an, wenn man eine mechanische Tätigkeit durchführt. Während des 10 für 10 soll keiner was tun, außer es ist eine Reanimation, Herzdruckmassage muss natürlich weiterlaufen. Aber jemand, der eine mechanische Handlung ausführt, der kann sowieso nicht führen.
Ja.
In dem Moment, wo man mechanisch was tut, ist so viel von mentaler Power dafür geblockt, dass man nicht in der Lage ist, tatsächlich vernünftig zu führen. Und also das gehört dazu. Idealerweise hat der Schockraumleader oder Traumaleader oder auch der Notarzt beim Einsatz sowieso so viel wie möglich hands-off und macht nur das, was er machen muss, weil sonst kein anderer kann.
Das wäre schön.
Ja, und also wenn man innerstädtisch fährt, ist es so, dass da oft 10 Leute im Raum sind. Und da muss ich nicht die Nadel legen. Ja? Gleichzeitig muss man natürlich den Überblick behalten und sagen, okay, gut, ich kenne meine Pappenheimer schon, bevor der jetzt 8-mal versticht. Das mache ich vielleicht lieber zuerst. Aber dann nehme ich mich wieder zurück. Das Verbinden der Nadel kann dann auch wieder jemand anders machen. Und das ist sozusagen auch was, aber jetzt kommen wir ein bisschen weg vom 10 für 10.
Genau, ich würde da einfach direkt einhaken. Und zwar habe ich Anfang des Jahres einen sehr spannenden Kurs gemacht bei einem Notarzt aus Großbritannien. Und da ist mir aufgefallen, dass er in seinem Kurs, es ging um Peak Performance Under Pressure, hieß das Kursformat, und es ging halt eben genau darum, nämlich wie man in stressigen Situationen möglichst gut selber und als Team funktionieren kann. Und das war auch ein großer Teil dieses Kursformats. Allerdings wurde das anders benannt. Die hatten das halt als Rally Point zum Beispiel benannt. Das meint ja im Prinzip dasselbe. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Es gibt ja sehr viele synonyme Bezeichnungen quasi für fast dasselbe Phänomen oder für fast dieselbe Methode.
Mhm. Also bei uns im deutschsprachigen Raum ist es halt, oder im Dachraum, ja, relativ weit verbreitet. Das kommt eben daher, dass Markus Rall das eben halt viel rumgetragen hat und dementsprechend das auch gut bekannt ist. Und das ist halt auch so ein schöner catchy Name ist, ja. 10 für 10 können wir gut sagen, genauso wie 10 for 10 auf Englisch. Mhm. Ready Point habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gehört. Kann ich mir auch was drunter vorstellen, ist aber auch Englisch. Also wird dann schon wieder so ein bisschen schwierig. Man kann das auch Team Timeout nennen, aber der Begriff ist auch schon wieder anders belegt.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, Daniel Marx von Faktor Mensch nennt es, glaube ich, Team Timeout. Also für dieselbe Situation. Und das Entscheidende ist, dass man wirklich einen Stopp reinhaut und in dem Moment idealerweise hands off und einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze dann anguckt. Und die Frage ist, warum nützt das was? Und jetzt komme ich so ein bisschen dazu hin, das eine war ja einfach nur mal postuliert. Wenn wir das machen, dann hilft es. Dann haben sie festgestellt, okay, Teams, die das machen, performen tatsächlich besser. Und es gab aber keine sozusagen, außer sozusagen theoretischen Überlegungen, wenn man eine kurze Pause macht und drüber nachdenkt, warum funktioniert das besser? Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und überlegen, warum wir überhaupt schlechter sind im Stress, dann liegt das daran, dass wir in dem Moment, wo wir selber einen Stressmoment erleben, nicht so gut sind, wie wenn wir entspannt sind. Und in dem Moment, wo wir einen kritisch kranken Patienten vor uns haben, für den wir verantwortlich sind, nimmt unser Bewusstsein das sozusagen als Teil unserer Posse, unserer Gruppe wahr und hebt unser Stresslevel mehr, als wenn das jemand ist, den wir nicht kennen. Das ist derselbe Grund, warum als Prinzessin Diana gestorben ist, Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind und getrauert haben, weil sie den Eindruck hatten, sie kennen sie. Dass aber jeden Tag Hunderttausende elendig sterben, ist völlig egal. Haben wir kein Gefühl zu, weil die kennen wir nicht. Und die haben wir emotional nicht bei uns. Jetzt liegt einer vor uns, der schreit vielleicht auch noch und wir sind für den verantwortlich. Und damit zieht uns das limbische System vom Frontalhirn durch Blutung ab und ungefähr so 17 bis 20 IQ-Punkte. Wer sich daran erinnert, wie das war, wenn er in der Schule mal an der Tafel was vorrechnen musste?
Oh, unangenehm.
Das war immer schwieriger als am Platz alleine. Weil da vorne schauen einen alle an. Das heißt, das Stresslevel steigt und mir fehlen IQ-Punkte. Und das Gleiche ist in dieser Notfallsituation, wo ich den starken Drang habe zu handeln. Und ich bin nicht mehr so schlau, wie wenn ich mir das dann nachher auf dem Video anschaue.
Das ist voll spannend. Das zeigt nämlich, warum man in dem Moment auch nicht Kopf rechnen kann.
Richtig. Und der biologische Hintergrund ist, wenn jetzt da hinter dir die Tür aufgeht und da kommt ein großes Tier rein und es hat Streifen. Und du denkst dir, okay, ist ein großes Tier, hat Streifen, hat Zähne, könnte ein Zebra sein. Die so gedacht haben, gibt's in unserem Genpool nicht mehr. Wir sind gefressen worden. Wenn die Tür aufgeht und der Säbelzahntiger kommt um die Ecke, gibt's nur zwei Möglichkeiten, entweder aus dem Fenster oder ihm eins auf die Nuss geben. Und unser limbisches System scannt die ganze Zeit unsere Umgebung. Was uns sozusagen bewusst wird, ist nur ein minimaler Bruchteil von dem, was über unsere Sinnesorgane die ganze Zeit gefiltert wird. Und das limbische System sagt die ganze Zeit, ist es interessant, ist es gefährlich für mich. Und für jeden, der das jetzt hört, war sein limbisches System extrem erfolgreich, weil bis jetzt ist er am Leben. Und wenn es eine Gefahr erkennt, dann sagt es, okay, jetzt ist keine Zeit für langes Nachdenken, dieses neue Gehirn da oben, was so lange braucht, um über irgendwas nachzudenken und zu analysieren. Du hast jetzt kurz Pause, weil jetzt wird gehandelt. Und das, was total nützlich ist, wenn der Säbelzahntiger reinkommt, ist nicht so nützlich im Gespräch mit dem Partner, in der Frühbesprechung vorne an der Tafel oder wenn da vor einem Patient liegt, der dringend Hilfe braucht. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man sozusagen diese IQ-Punkte wieder zurück? Und da gibt es tatsächlich eine Methode, das hat ein Neurowissenschaftler, der Matthew Liebermann von der University of Los Angeles rausgefunden. Der wusste, Talktherapie oder Gesprächstherapie funktioniert, wenn man über seine Gefühle spricht. Und was passiert, wenn man ein Gefühl, wie ein starkes Gefühl wie Angst oder Ärger verbalisiert, ist, das ist im rechten lateralen ventralen Frontalkortex eine erhöhte Aktivität gibt, die eine Rückmeldung an die Amygdala gibt und daraufhin eine verminderte Aktivität in der Amygdala. Er nennt das the Brain Breaking System. Und Das führt dazu, dass die Amygdala sagt erst so, hey, Gefahr, ja, tu was. Und wenn man das dann benennt, sagt, okay, gut, ich habe Angst, dass der Patient eine Anaphylaxis hat oder ich bin richtig wütend, dann gibt es die Rückmeldung, du bist gehört worden, du hast deine Aufgabe erfüllt, du kannst dich wieder entspannen.
Das ist ja verrückt. Funktioniert.
Ja, das ist verrückt. Und das ist einer der Gründe, warum dieses 10 für 10 funktioniert. Das wussten die nicht, als sie es postuliert haben. Aber und das funktioniert auch, wenn man tatsächlich wütend ist oder wenn man Angst hat.
Das ist echt cool. Das heißt, wir machen quasi Gesprächstherapie.
In gewisser Weise. Ja, ist ja mein, Kommunikation ist ja mein Thema. Und wir würden also wenig auf die Reihe bringen, wenn wir nicht miteinander kommunizieren würden.
Ja, gerade als Team hilft das, auf jeden Fall. Ja, das ist echt, also das ist super spannend. Ich verlinke in den Shownotes auch auf jeden Fall nochmal dieses Buch von diesem Dozenten, wo ich eben vom Kurs erzählt habe. Ich hatte da schon mal drüber gesprochen und glaube ich dann vergessen, es zu verlinken, weil da geht es auch sehr viel um, er nennt das Pressure Release Valves, also quasi Ventile, wo man den Druck ablassen kann, wenn der Druck oder der Stress zu groß wird. Und das ist halt genau eine der Techniken, die er beschreibt. Und ja, also ich finde, man kann das an sich selbst tatsächlich sehr schön beobachten, was du da gerade erklärt hast. Das macht schon Sinn.
Ja, das macht Sinn. Und wir haben funktionales MRT, das einem zeigt, wie das, was, also welche Gehirnstrukturen dabei tatsächlich funktionieren.
Jetzt hast du was dazu gesagt, was das mit mir selbst macht, wenn ich das mache. Was passiert denn dann jetzt bei meinen Teammitgliedern?
Das ist eine gute Frage. Dazu gibt es keine funktionalen MRT.
Schade.
Aufnahmen bisher jedenfalls noch nicht.
Eine Studie für die Liste.
Meine Erfahrung ist, dass allein dieses ins mentale Modell reinhören und auch die Möglichkeit geben, seine Gedanken, seine Ideen, seine Meinung zu äußern, sehr, sehr hilfreich sind. Weil je dominanter ich als Leader in einer Situation auftrete, desto eher halten die anderen die Klappe, auch wenn sie eine gute Idee haben. Und wenn ich dann frage, okay, wir haben die Haas und die These ausgeschlossen, hat noch jemand anderes eine Idee, was es sein könnte, dann sagt die vielleicht jemand. Anders als wenn ich das nur in meinem Kopf mache.
Ja. Ja, und man holt natürlich auch denjenigen ab, der gerade vielleicht die BGA machen war und also da sind wir ja dann wieder beim gemeinsamen mentalen Modell.
Ja, genau, der kommt zurück und plötzlich ist der Bauch offen. Ja. Genau. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die sozusagen da auch noch wirken. Das andere ist, wenn man tatsächlich einen Schritt zurücktritt und den Blick weitet. Weil in dem Moment, wo man im Stress ist, ist das zentrale Sehfeld priorisiert. Das hat damit zu tun, eben Hand-Augen-Koordination für Kampf und Flucht. Und wenn wir entspannt sind, dann weitet sich unser Sehfeld und die Peripherie, die wir wahrnehmen, kriegt wieder mehr Raum im Bewusstsein von dem, was sozusagen, was hochkommt oder was wir da erkennen. Und das periphere Sehen ist aber wichtig für uns, um zu erkennen, in was für einer Situation wir uns befinden. Und auch wichtig für kreative Lösungsfindung. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn man so auf seinen Finger, auf seine Fingerspitze guckt und danach kreative Lösungen finden muss, dass einem weniger einfallen, als wenn man aus dem Fenster und in die Entfernung schaut.
Spannend. Also der klassische Tunnelblick sozusagen.
Genau, der klassische Tunnelblick, der sehr gut ist, wenn ich intubieren möchte, wenn ich eine Nadel legen möchte, wenn ich eine Arterie lege, wenn ich einen Faden durch ein Nadelöhr stecken muss, da ist der genau super und perfekt. Und in dem Moment nehme ich auch um mich rum nicht wirklich was wahr. Kennt wahrscheinlich jeder, der sich auf irgendwas gerade konzentrieren musste, der ein ZVK legen wollte und oder Schwierigkeiten beim Intubieren hat. Was sonst passiert, ob dem jetzt gerade noch ein Bein abgenommen wird, ist nicht mehr wirklich auf dem Schirm.
Nee.
Und ist auch dieses Phänomen, wenn man ein Problem hat und jemand anders ruft und der kommt in den Saal und zeigt mit dem Finger drauf und sagt, ja, klar, ist der schlecht. Der Sauger ist voll. Er braucht Blut. Sag ich, wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, weil ich eben diesen Tunnelblick hatte.
Ja, ganz klassisch.
Gibt es eine Studie vom Manfred Spitzer? Ich tue die dann, also mache das auch dazu mit der Präsentation. Da hat er Leute in Fahrsimulator gesetzt und auch funktionales MRT gemacht. Und einmal mussten sie selber fahren. Und da sieht man genau, was da aktiv ist. Optischer Kortex, motorischer Kortex zum Fahren. Aber sonst ist nicht viel aktiv. Und dann hat man Leute in den Fahrsimulator gesetzt und gesagt, du bist Beifahrer. Also nicht fährst selber, sondern bist Beifahrer. Und da sind die gleichen Areale aktiv. Visueller Kortex, motorischer Kortex, weil jeder, der Auto fahren kann, fährt automatisch mit. Unterschiedlich gut, je nachdem, wie der Fahrer halt so ist. Aber als Beifahrer fährt man im Kopf immer mit. Und gleichzeitig sind aber noch andere Areale da. Man guckt sich eher noch so die Umgebung an und es sind auch Areale aktiv, die für kreative Problemlösungen zuständig sind. Das heißt, wenn man sich durch so ein 10 für 10 so ein Stück zurück und rausnimmt, benennt, was das, was man glaubt, was das Problem ist, kriegt man nicht nur IQ-Punkte zurück, sondern auch mehr Raum für wieder kreative Lösungen oder auch Diagnosestellungen.
Und wirkt quasi dem Fixierungsfehler entgegen.
Genau.
Cool. Mega spannend. Ich habe mich schon immer gefragt, warum das so gut funktioniert, weil, ja, wie gesagt, man kann das ja immer sehr schön beobachten. Und wenn man aber mal so ein bisschen anfängt, bei PubMed zu suchen oder so, dann findet man nämlich gar nicht so leicht dazu was. Deswegen ist echt cool, dass du das mitgebracht hast, weil, ja.
Ja, also dazu gibt es auch nicht viel. Und diese Zusammenstellung von den einzelnen Studien, die erklären, warum das wirkt, ich sage jetzt mal, die gibt es nur bei mir.
Deswegen bist du ja hier heute zu Gast. Das ist sehr gut. Ja. Cool. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Thema, was du gerne noch ergänzen möchtest?
Ja, mir fällt noch eine Sache ein, die auch noch funktioniert, um Stresslevel zu senken. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast bei dem Kurs, es heißt Physiological Sigh.
Nee, ich kenne nur diese, es gibt ja noch diese Atemtechniken, die, ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht. Es gibt ja so dieses Box-Breathing und diese ganzen Sachen.
Genau. Genau, Box-Breathing ist halt ein bisschen länger. Physiological Sigh funktioniert tatsächlich schon, wenn man es ein- oder zweimal macht.
Magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was das ist?
Ich dachte, du fragst nie. das ist einmal tief einatmen. Und wenn man tief eingeatmet hat, nochmal ein Stück obendrauf und dann durch den Mund lang ausatmen. Und das hat, das ist irgendwie in den 30er Jahren schon einmal entdeckt worden, dass das sozusagen durch den verstärkten CO2 Offload ein bisschen entspannt. Es gibt dann einen Physiologen, der das in den letzten Jahren nochmal untersucht hat und auch die Forschungsgruppe um Andrew Huberman hat das nochmal untersucht und hat unter anderem verglichen Physiological Sigh, Box Breathing und 10 Minuten Meditation.
Sehr realistisch, 10 Minuten Meditation im Schockraum.
Im Schockraum nicht, aber es ging prinzipiell darum, wie stark sozusagen, dass man das Stresslevel senken kann. Und das Kürzeste, was man machen kann, ist tatsächlich Physiological Sigh und hat den gleichen Effekt wie Box Breathing oder 10 Minuten Meditation.
Das ist erstaunlich, weil das ist ja sehr cool, weil das tatsächlich ja in jeder Situation möglich ist.
Richtig.
Ich oute mich jetzt mal. Wenn ich einen Patienten einleite und manchmal hat man ja so Patienten, wo man schon das Gefühl hat, so, das könnte jetzt hier irgendwie blöd werden, gerade auf Intensiv. Und dann sage ich den Patienten so, ja, jetzt holen Sie tief Luft und dann hole ich einfach immer selber mit tief Luft. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Und ich muss sagen, das funktioniert für mich mega.
Sehr gut.
Das, ja. Genau.
Machst du auch ein 10 für 10 wenn du einen kritischen Patienten auf der Intensiv einleitest? Vor der Einleitung, also direkt davor?
Also genau, wir machen das halt quasi im Rahmen unserer Präintubations-Checkliste, so dass wir halt einmal gucken, ist das ganze Material da, sind die Katecholamine dran, läuft da eine Infusion, läuft der Zugang, so das. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt irgendwie kritisch werden könnte, habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht, das zu verbalisieren, einfach damit das Team nicht denkt, das ist jetzt hier so eine easy peasy Standardintubation, sondern dass die halt schon auch alle, denen klar ist, so, das könnte jetzt hier gleich doof werden.
Mhm. Ja. Gut.
Ja, cool. Vielen Dank, dass du das alles mitgebracht und vorbereitet hast. Ja, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Fällt dir noch was ein?
Ja, oder für immer schweigen, nee.
Nein, bis zum nächsten Mal schweigen.
Ich glaube, für heute ist genug.
Ja, cool. Vielen Dank, Marc. Und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für die ganzen coolen Kommentare und Studien, die du uns immer schickst. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn dir nochmal was Spannendes einfällt, dich auch gerne nochmal zu Gast zu haben. Und das Codewort für den Beitrag 10 für 10 mit Marc Weinert ist Tunnelblick.